Eins, eins.
Okay. Eins, 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 hallo. Ich liebe euch, meine Gemeinde. Schön, dass es euch gibt. Ihr seid die Besten. Der Herr hat euch gerettet. Und ihr habt nur Grund dass ihr Freude habt und Dankbarkeit habt in eurem Leben. Geht das so? Okay, sehr schön. Also, ja, liebe Gemeinde, ich habe mich mit einer Frage beschäftigt. Und zwar wollen wir uns ja demnächst auch mit der, das hört sich schon wahrscheinlich sehr lang an, wir reden lange schon darüber, aber wir werden wirklich demnächst anfangen, so in 3-4 Wochen ungefähr, wollen wir durchstarten. Und dann möchten wir uns als Gemeinde mit der Ausrichtung beschäftigen. Wozu ist überhaupt Gemeinde da? Wir möchten, dass wir uns neu entdecken. Aber es gibt ein paar Dinge, die ich gerne euch davor mit aufs Herz mitgeben möchte. Dinge, die mich beschäftigen und Dinge, die ich, je älter ich werde, umso mehr entdecke ich diese Dinge. Heute geht es mal wieder um ein Thema, die Liebe. Haben wir schon von Einzelnen gehört, auch im Lobpreis ist die Liebe immer wieder vorgefallen. Und es gibt vielleicht Leute unter uns, die können dieses Thema nicht mehr wirklich hören. Ja? Und ich finde auch ehrlich gesagt, ich selbst habe auch Schwierigkeiten mit diesem Thema. Weil das Thema Liebe ist irgendwie das aller Wichtigste auf der ganzen Welt, aber auch zur gleichen Zeit so ungreifbar. So irgendwie weiß ich nicht genau, was ich damit anfangen soll. Und immer wenn ich über Liebe höre, dann ist es entweder voll schön oder gibt mir total schlechte Gewissen und ich entdecke nur noch, wie schlecht ich bin. Heute geht es eigentlich auch um Selbstdiagnose. Beim nächsten Mal möchte ich gerne über Blockaden sprechen, die diese Liebe blockieren. Und dann bei Gelegenheit nochmal, was ist überhaupt denn diese Liebe? Wie wird diese Liebe eigentlich gelebt, miteinander zum Beispiel? So, und diese Liebe ist uns total wichtig. Wir haben es auch letzte Woche mit dem Hirtenteam getroffen. Und in dem Hirtenteam haben wir die ganze Gemeinde aufgeteilt. Ich möchte wissen, dass ihr auch wisst, was so das Hirtenteam macht. Und dann haben wir die ganze Gemeinde, also ihr alle seid aufgeteilt. Ihr steht bei irgendjemand auf einem Zettel drauf und irgendjemand wird für euch jede Woche beten. Oder in der nächsten Zeit beten, in den nächsten 4 Monaten. Da könnt ihr auch gerne auf uns zukommen, wenn ihr irgendwas erlebt habt und merkt, dass ihr irgendwie mehr getragen seid und dass irgendwas passiert. Sagt uns ruhig Bescheid. Wir möchten auch gerne ermutigt werden. Vielleicht legen wir noch 4 Monate drauf. Also, genau. Meine Frage ist heute an uns, wie messen wir eigentlich Geistlichkeit? Was ist eigentlich geistlich? Wann bin ich geistlich? Wann bin ich ein echter, reifer, vorangeschrittener Christ? Wir haben ja alle ein Ziel, Jesus ähnlich zu werden. Und was bedeutet das ganz genau eigentlich? Ja, was ist der Maßstab für Geistlichkeit? Darüber möchte ich heute sprechen. Hier in Matthäus 22. So, genau. Hier wird Jesus gefragt von einem Gesetzeslehrer, was ist das wichtigste Gebot von allen, fragt er ihnen. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, also nach oben, du sollst den Herrn, deinen Gott, vom ganzen Herzen lieben, mit deiner ganzen Seele, nicht 50%, deiner ganzen Seele und deinem Verstand, also auch dein Denken, deine Logik darf damit rein. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollten. Wir wissen, dass das Alte Testament eine Geschichte des Versagens ist. Das Volk Israel hat versagt. Die Propheten haben es ihnen immer wieder gesagt, sie wollten nicht umkehren und dann gab es die Zerstörung Israels letztendlich, wo alle Juden zerstreut worden sind, weil sie vor Gott nicht bestehen konnten, weil sie Gottes Gesetz nicht einhalten konnten. Sie haben im Liebesgesetz versagt. Ja, sie haben sich Mühe gegeben teilweise, aber sie haben versagt. Das heißt, Maßstab hier, das Allergrößte, Allerwichtigste ist die Liebe. Die Liebe ist zu Gott und die Liebe ist zu meinem Nächsten. Und in dem nächsten Vers heißt es, liebe Geschwister, wir wollen einander lieben. Wir wollen. Die Liebe kommt von Gott. Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Und ich bin oft an dieser Stelle stehen geblieben, wo ich dachte so, jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Das heißt, wenn ich als Mensch unterwegs bin und ich habe keine Liebe für Menschen, dann habe ich eigentlich Gott nicht wirklich erkannt. Also wenn ich das niemals gehabt habe, es gibt natürlich Blockaden, deshalb sprechen wir beim nächsten Mal über Blockaden. Aber wenn ich keine Liebe habe und wie Heinz auch gesagt hat, wenn unser Motiv, unser das, was uns antreibt, nicht Liebe ist und besonders nicht besondere Liebe ist, dann haben wir Gott vielleicht niemals getroffen. Wir kennen Gott vielleicht gar nicht. Finde ich schon eine krasse Aussage. Bin ich schon manchmal in Zweifeln gekommen. Kenne ich Gott überhaupt? Kenne ich ihn wirklich? Ich kenne vielleicht die Buchstaben in der Bibel, aber kenne ich Gott wirklich? In Johannes 13 heißt es, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, liebt einander. Und Jesus hat es moduliert, er hat es vorgelebt. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt, an der Liebe zueinander, wie wir einander lieben, daran wird die Welt erkennen, hier ist Christus. Nicht unbedingt an unserem Lobpreis, nicht an unserer Technik, nicht an unserer Performance, nicht an unseren Events, nicht an unseren Programmen, sondern an der Liebe miteinander werden die Menschen erkennen, dass Jesus in unserer Mitte ist. Das ging mir auch genauso, als ich frisch Christ war. Ich bin in die Jugend gekommen und mein Freund auch mit mir, der noch kein Christ war. Und dann haben wir gesehen, wie die Jugendlichen miteinander umgehen und wie sie harmonisch und so voll freundschaftlich und wie sie Brettspiele gespielt haben, nicht so gegeneinander und ich will gewinnen, ich will dich zerstören und so weiter. Wir haben immer darüber gequatscht, das ist total, wo sind wir denn hier gelandet? Das ist ein anderer Planet. Wir kennen das gar nicht von da draußen. Ja, vielleicht haben wir uns schon daran gewöhnt, an so einen Umgang. Aber wir kannten das damals nicht. Es hat uns schwer beeindruckt. Und hier heißt es, dass an der Liebe zueinander werden die Menschen erkennen, dass wir zu Jesus gehören, dass wir sein Eigentum sind, dass er unter uns ist. Und genau das ist der Grund, warum genau die Liebe so massiv angegriffen wird. Also ich will sagen, es gibt drei Dinge, die wir massiven Angriff haben. Das erste ist wahrscheinlich das Gebetsleben. Es gibt keinen Bereich, der so angegriffen wird im Leben eines Christen, ist das Gebetsleben. Dann das Evangelium weiter zu sagen. Sobald wir was sagen wollen, wir zittern, wir haben Angst, wir haben solche Kämpfe. Und das Dritte ist die Liebe. Immer wieder versucht der Feind, unsere Liebe zu blockieren. Er versucht immer, irgendwas zu machen, damit die Liebe nicht fließen kann. Sei es in der Kirche, sei es auf dem Arbeitsplatz, sei es in der Ehe, sei es mit den Kindern, sei es in der Schule, im Studium, egal wo. Der Feind möchte gerne diese Liebe blockieren. Ganz klar und deutlich. Und deshalb heißt es, und das möchte ich euch mitgeben, in Sprüche 4,23 heißt es, mehr als alles, ist eine Warnung, Weisheit, mehr als alles, hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Mehr als alles, hüte dein Herz. Wir sind ja um viele Dinge besorgt, finanzielle Sachen und so weiter und so fort. Aber mehr als alles, hüte dein Herz. Sei wachsam, was mit deinem Herzen passiert. Sei wachsam, welche Prozesse dort stattfinden. Sei wachsam, wie ein Torwächter, wie ein Security-Mensch, der davor steht und sagt, nicht jeden Gedanken, nicht jeden Mist lasse ich in mein Herz hinein. Denn unser Herz hat folgendes Potenzial. Es kann Liebe, es kann Leben geben, Liebe geben oder es kann den Tod bringen, Hass bringen. Das Herz ist so ein wichtiges Ding. Und was ich gemacht habe, ich hab gedacht, ach komm, ich benutze mal für mich persönlich die künstliche Intelligenz, habe ich so gesagt, weil ich habe die so eingestellt, ich habe gesagt, du sollst mir brutal ehrlich antworten. Ich werde das heute nicht hier vorstellen, was sie gesagt hat, die Bewertung, weil ich habe gesagt, bewerte gewisse Herzenshaltung mit einer Note. Plus 10, minus 10, 0, minus, plus und so weiter und so fort. Das werde ich heute nicht tun, weil ich tue mich ein bisschen schwer damit, die Meinung von einer künstlichen Intelligenz hier in so eine Predigt mit einzubauen. Aber ihr könnt das gerne zu Hause tun, wenn ihr mal Lust habt, mal euch selbst mal zu prüfen, wo ihr steht und was so eine Maschine euch sagen würde. War also schon interessant. Ich habe auf jeden Fall als erstes oben in der Skala habe ich Jesus genommen. Das war bei mir die plus 10. Ja, das kann ich ruhig sagen, damit verletze ich niemanden, das ist ganz klar und deutlich. Jesus hat konsequente Liebe zu Gott und Menschen ohne Einschränkung gelebt. Er hat aktive Zuwendung zu ausgegrenzten, schuldigen Gegnern und er hat radikale gelebte Feindesliebe. Jesus war richtig krass auf der Skala der Liebe. Er war wirklich top-notch, er war ganz, ganz, ganz oben. Ja. Wir können es halt mit den Beispielen, die ich heute jetzt vorstelle, ein bisschen vergleichen. Wo stehe ich gerade? Ich war in allen diesen Bereichen, außer an zweien. Das war hier. Hier war ich noch nie. Muss ich ehrlich zugeben, ich war noch nie hier. Ich habe Momente gehabt, wo ich mal ähnlicher war, wo ich sehr erfüllt war und dann konnte ich solche Gefühle und der Liebe und für Feinde und so weiter haben, aber nicht so radikal wie Jesus. Und ich glaube, es ist für den Menschen eigentlich auch nicht möglich, dahin zu kommen. Wegen unserer Schwachheit, wegen unserem alten Menschen, der immer noch da ist, der mit uns kämpft. Und das Zweite, wo ich noch nie war, aber wo ich schon sehr nah dran war, war hier. Da war ich auch schon mal. Aber nicht ganz, weil hier heißt es, hier ist vollständige Abkehr von Gott, da war ich noch nie. Ich habe mit Gott nichts zu tun gehabt. Ich habe keinen gezielten Widerstand gegen das Gute. Aktive Feindschaft gegen Gott. Destruktive Ausrichtung gegenüber Menschen statt Liebe. Also ich war nie darauf ausgerichtet, alle Menschen umzubringen. Hauptsache ich habe Vorteil. Also sehr radikal. In der Bibel heißt es auch, dass der Teufel ein Menschenmörder von Anfang an ist. Er ist gekommen, um zu stehlen, unsere Lebensfreude zu stehlen, unsere Dankbarkeit zu stehlen, unseren Frieden zu stehlen, unsere Gemeinschaft zu stehlen, sie zu zerstören. Das ist seine Natur, das ist sein Wesen, das ist seine Absicht. Und er liebt es übrigens, Dinge so in uns hineinzusetzen, dass wir am Ende uns gegenseitig anklagen. In der Ehe ganz oft, statt dass wir den Teufel sehen, der gerade Einfluss hat auf meine Ehe, sehe ich meinen Ehepartner, sehe ich meine Kinder, sehe ich meinen Bruder, meine Schwester, sehe ich meinen Arbeitskollegen. Deshalb, wir haben einen geistlichen Kampf. Wir kämpfen mit den geistlichen Waffen in Gebet gegen dieses Wesen. Der ganze Konflikt Jesu Christi, der am Kreuz stattfindet oder seinen Höhepunkt findet letztendlich oder den Sieg erbringt, findet gegen den Feind statt. Der Feind ist besiegt, der Tod ist besiegt, haben wir gerade über Ostern gefeiert. Der Teufel, also das ist komplett unten, das ist minus 10. Dazwischen gibt es die 0, die gebe ich auch noch vor. Und das ist, jemand behandelt andere grundsätzlich fair. Das ist ein Mensch, der versucht, ein faires Leben zu leben, schadet niemandem bewusst. Man handelt neutral, ohne jemanden stark zu lieben oder zu hassen. Ja, das ist so, das wäre jetzt eine 0. Für mich habe ich so eingestuft. Jetzt haben wir einen Menschen natürlich. Jemand liebt Gott, liebt seinen Nächsten, seine eigene Familie und liebt sogar seine Feinde. Also das ist schon Jesus sehr ähnlich. Ich würde diesen Menschen keine 10 geben. Ich hätte vielleicht eine 9 gegeben, wegen dem Grund, den ich vorhin genannt habe. Also wir sind Menschen und es gibt Phasen, wo wir erfüllt sind, wo wir Kraft haben. Und dann kann es genauso sein, dass wir uns fragen, wo ist überhaupt eigentlich die Liebe Gottes in meinem Leben? Kann passieren. Wenn wir unser Überherz nicht wachen, kann das sehr schnell passieren. Hier heißt es dann, das entspricht exakt dem höchsten Ideal der Liebe im Christentum. Man liebt nicht mehr selektiv und sogar auf Feinde ausgedehnt. Diese Form der Liebe ist nicht nur positiv, sondern geht über natürliche menschliche Neigung hinaus und gilt als vollständige Ausprägung von Liebe. Das ist eigentlich so der Maßstab. Das ist unser Ziel, eigentlich unser Wunsch, dahin zu wachsen, ja, bis wir dieses Herz haben, bis diese Liebe Gottes in uns so viel Platz und so viel Raum eingenommen hat, bis wir so handeln können. Und natürlich gibt es die Gegenseite dann hier. Jemand hasst Gott, hasst alle Menschen. Dieser Mensch geht über Leichen, um sich seine Wünsche zu erfüllen. Das ist natürlich sehr negativ. Auch hier würde ich den Menschen keine minus 10 geben. Ich hätte gesagt, vielleicht eine minus 9. Das ist meine persönliche Meinung. Warum? Weil ich glaube, dass der böseste Mensch auf dieser Erde durch die Gnade Gottes umkehren kann. Ich glaube, solange der Mensch auf dieser Erde lebt, egal wie böse er ist, er kann umkehren. Das heißt, er wird niemals diese minus 10 erreichen können wie der Teufel selbst. In meinen Augen. Obwohl es sehr böse und sehr schlimm ist, was gewisse Menschen tun. Aber Gottes Liebe kann diese Menschen, solange er lebt, erreichen. Ja? Dann eine andere Situation. Jetzt könnt ihr mal gucken. Jetzt werde ich keine Noten mehr verteilen. Jemand ist gleichgültig zu anderen. Also könnten wir sein, wir können so ein Mensch sein, unser Herz könnte gerade an dem Punkt des Lebens angekommen sein. Jemand ist gleichgültig zu anderen, also weder Liebe noch Hass. Ja? Er selbst ist die wichtigste Person, aber liebt seine eigene Familie. Also seine Familie ist okay, das ist der Kreis, wo er sagt, da liebe ich. Ja? Und es geht aber eigentlich mehr oder weniger um ihn, aber ist gleichgültig zu anderen Leuten. Weiß ich genau. Wie würdet ihr das einstufen für euch persönlich? Müsst ihr jetzt nicht sagen, aber versucht das mal so einzustufen. Hier ist eine Begründung. Es gibt begrenzte, selektive Liebe. Also hier gibt es eine selektive Liebe. Liebe ist nicht für alle Menschen da. Sie ist selektiv zur eigenen Familie. Aber gegenüber allen anderen herrscht Gleichgültigkeit. Im christlichen Maßstab zählt Liebe gerade dann, wenn sie über den eigenen Kreis hinausgeht. Gleichgültigkeit ist daher nicht neutral, sondern ein Mangel an Liebe. Also Neutralität ist eigentlich ein Mangel an Liebe. Fand ich sehr interessant hier. Und wir sehen das ja auch bei Jesus. Jesus sagt auch, wenn ihr nur eure Familie und eure Kinder liebt, was seid ihr denn anders als die Heiden? Wo ist ein Unterschied zwischen dir und einem Mafia-Boss, der auch seine Familie liebt und der all das Böse und das Kriminelle tut, um seine Familie zu schützen? Wo ist da der Unterschied? Sagt Jesus hier. Sondern er sagt, ihr sollt mehr sein als das, damit ihr eurem Vater im Himmel ähnlich seid. Okay, hier ist noch ein anderes Beispiel. Was ist mit einem Christen, der an Jesus glaubt und Vergebung erlebt hat, aber selber anderen nicht vergeben will? Er will nicht vergeben. Ja? Und hier heißt es, es ist kein völliger Mangel an Liebe, also ist schon eine Gottesbeziehung da, aber man ist in einem massiven Widerspruch zwischen der empfangenen Liebe und der gelebten Liebe. Deshalb heißt hier deshalb deutlich im negativen Bereich, das war eigentlich ziemlich weite Minus, diese Situation hier. Das ist sogar biblisch gefährlich, dann werden wir nicht vergeben, wird uns auch nicht vergeben. Und zur gleichen Zeit finde ich die Bibel manchmal so hart. Da heißt es zum Beispiel, da wird nicht so viel gesprochen über Verletzungen und solche Geschichten und so weiter. Wisst ihr, wie das meine? Und das sind ja so auch oft Blockaden auch dafür, dass wir nicht vergeben wollen, weil es so weh tut. So, aber die Bibel spricht darüber nicht. Die Bibel sagt, wenn wir nicht vergeben, wird uns nicht vergeben. Einfach plakativ, bam, rein. Ich denke, dass Jesus da ein bisschen mehr Verständnis für hat, als da, wie er das ausgesprochen hat. Er kann mitfühlen, er versteht unsere Herzen. Was ist, wenn man nicht vergeben kann, aber will? Gibt es ja auch, oder? Unter uns vielleicht sogar auch. Vielleicht haben wir auch Schwierigkeiten damit. Ich habe mit nicht vergeben wollen zu tun gehabt und auch nicht vergeben können. Mit beidem kenne ich mich bestens aus. Das ist schon besser, würde ich sagen. Da ist schon die Herzensausrichtung da, aber trotzdem, das Ergebnis ist noch nicht komplett, würde ich sagen. Was ist, wenn ein Christ Vergebung und Liebe erfahren hat, aber nur bestimmten Menschen mag oder auch nicht mag? Was ist, wenn wir jetzt zum Beispiel zum Glauben gekommen sind, wir sind in der Kirche und sage ich so, ja, den Philipp mag ich und meine Frau mag ich nicht. So. Ja, so, ich bin sehr selektiv als Beispiel. Wie ist das? Wie würdet ihr das einstufen? Ist es sehr reif im Glauben oder noch nicht so reif? Ja, also hier heißt es dann, es ist positiv, es gibt echte, gelebte Zuneigung zu manchen Menschen. Gott sei Dank gibt es wenigstens Menschen, die der Mensch mag, die der Mensch liebt. Das ist doch schon gut. Ja, positiv. Aber das Problem ist, Liebe ist selektiv. Sie bleibt im persönlichen Sympathiebereich. Das ist genauso, wie Jesus sagte, die Heiden tun das jetzt das Gleiche. Das ist mit Sympathie zu tun. Solange der Mensch mir gefällt, mag ich ihn. Sobald er ein bisschen komisch ist, schreie ich ihn aus meinem Leben heraus. Und hier ist auch im christlichen Maßstab, ist das ein Anfang, aber noch nicht das Ziel. Liebe, die nur dort gilt, wo es leicht fällt, bleibt begrenzt. Was ist mit Christen, die ihre Kirche cool, toll oder super finden und sie deshalb lieben? Interessante Formulierung, oder? Was ist mit Christen, die ihre Kirche cool, toll oder super finden und sie deshalb lieben? Da war ich auch. Ganz oft habe ich eine Kirche beurteilt, boah, das ist voll die coole Kirche, die ist voll toll, voll gut. Und hier ist die Bewertung dazu. Echte Zuneigung ist vorhanden, das ist schon mal positiv. Keine Ablehnung oder Gleichgültigkeit. Aber es gibt eine Einschränkung, bedingt durch Attraktivität und das Gefühl. Die Liebe ist stark gefühls- und geschmacksabhängig, weil sie cool ist. Das bedeutet, die Beziehung ist positiv, aber noch nicht stabil gegenüber Situationen, in denen die Kirche nicht toll wirkt. Man ist nicht vorbereitet, man kommt mit Konflikten, Enttäuschung und Unperfektheit nicht klar. Und dann steht man sogar in der Gefahr, wenn man über sein Herz nicht wachsam ist, dass man auf die andere Seite fällt. Man wird plötzlich zum Kritiker der Kirche. Statt dass man die Kirche aufbaut, ist man nur noch am Kritisieren. Man läuft nach links und rechts und sagt, wie kacke die Kirche ist. Das kann passieren, wenn wir über unser Herz nicht wachsam. Das ist mir auch schon mal passiert, wo ich über die Kirche geschimpft habe. Und ich sehe das immer wieder und ich merke mal wieder. Und ich merke, wie der Feind uns gerne in diesem Ort festhält. Jetzt hiermit. Was ist mit einem Christen, der die Menschen in der Kirche liebt, auch wenn sie nicht immer nett oder einfach sind? Und auch wenn nicht alles so läuft, wie man es haben möchte, aber dennoch für die Kirche betet, sich engagiert und das Beste der Kirche sucht. So, alle wissen schon, worauf es hier hinausläuft. Ne? So. Das wäre so ziemlich gut, würde ich sagen, wenn unsere Herzen so ticken würden. Ne? Das heißt hier, Liebe bleibt stabil, auch wenn Menschen schwierig sind oder Abläufe einem nicht gefallen. Keine Abhängigkeit von persönlichem Geschmack oder Komfort. Im christlichen Sinne ist das sehr nah an dem, was als reife Liebe gilt, die tragfähig und aufbauend ist. Mit dieser Liebe können wir gut zusammenarbeiten. Dieser Liebe können wir gut Gemeinschaft haben. Diese Liebe erlaubt Fehler, erlaubt, dass ich nicht perfekt bin. Diese Liebe erlaubt es, dass, obwohl alles unperfekt ist, wir trotzdem Gemeinschaft haben können und trotzdem für das Reich Gottes unterwegs sein können. Jetzt noch ein anderes Beispiel. Das habe ich auch, da war ich auch schon mal. Kennt die Bibel auswendig? Okay, nicht auswendig, die kann ich noch nie auswendig, aber ich kenne sie gut. Betet pflichtbewusst, geht regelmäßig in den Gottesdienst, aber geht kritisch und wertend mit anderen um. Das heißt, das Wissen, das ich gesammelt habe durch die Bibel, benutze ich, um andere Menschen mehr oder weniger zu verurteilen. Siehe Pharisäer, Schriftgelehrten, die Bibel, das Alte Testament sehr gut kannten, aber Menschen immer verurteilten und sie unterdrückten. Und mit diesen Menschen hatte Jesus das härteste Wort, mit den Sündern nicht. Mit den Sündern war er relativ gnädig und sehr gnädig sogar. Den hat er sich offenbart als der Messias sogar, wenn wir an die samaritische Frau denken, die 5 Männer oder 6 Männer gehabt hat. Aber hier, ja, das heißt, wir haben zwar eine positive Seite, die uns manchmal fehlt, wir haben starke religiöse Praxis, Disziplin und Wissen haben wir. Aber die Liebe wird im Umgang mit Menschen durch Bewertung ersetzt, statt durch Annahme und Geduld. Das heißt, wir verstehen Liebe als Bewertung. Das ist das, worüber meine Frau über mich die ganze Zeit klagt. Du bist immer am Kritisieren. Ja? Ich bin immer am Bewerten. So, ich struggle wirklich damit, mit diesem Punkt. Liebe, gelebte Liebe fällt mir sehr, sehr schwer, wenn ich ehrlich bin. Was ist hiermit? Ich liebe Gott, aber mit Kirche oder Gläubigen will ich nichts zu tun haben. Gibt's auch. Habe ich oft getroffen. Ja? Gab's auch mir mal eine Situation, aufgrund von Verletzungen, sagte ich, boah, ich habe die Schnauze voll, ich lebe auf meiner jetzt Insel, ich werde jetzt Gott anbeten und dort leben und fertig und die anderen sind mir egal. Positiv hier, es gibt eine persönliche Beziehung zu Gott, das ist schon eine gute Ausrichtung, aber bewusste Distanz zu anderen, Liebe bleibt unvollständig und isoliert. Liebe kann nicht alleine gelebt werden. Unser Vater im Himmel ist der dreieinige Gott. Warum ist Gott Liebe? Wenn Gott alleine wäre, einzelne Person wäre, könnte er nicht Liebe sein. Weil Liebe ist ein Gemeinschaftsausdruck. Liebe kann nur in der Gemeinschaft passieren. Deshalb muss es ein Gott sein, der der dreieinige Gott ist. Sie lieben sich untereinander und wir werden in diese Liebe hineingefügt, in den dreieinigen Gott. Im christlichen Verständnis gehört die Liebe zu Gott und die Liebe zu anderen zusammen. Wer Gemeinschaft vermeidet, begrenzt automatisch, wie weit Liebe praktisch gelebt werden kann. Du begrenzt den Radius, wie weit Liebe fließen kann. Das passiert, wenn ich sage, ich glaube an Gott, aber mit Kirche will ich nichts zu tun haben. Und das ist ja heute auch verständlich, die Kirche hat auch viele Fehler gemacht und man ist von der Institution Kirche oft enttäuscht, aber da müssen wir wachsam sein, da müssen wir unser Herz behüten, dass wir diese Enttäuschung, diese Verletzung nicht zu tief gehen lassen in unsere Herzen. Ich komme zum Ende hier langsam. Da heißt es hier, letztes Beispiel, und das finde ich sehr schön, das habe ich extra zum Schluss aufbewahrt. Was ist mit einem Christen, der Gott eigentlich liebt, aber mit ihm hadert oder von ihm enttäuscht ist, weil manche Dinge nicht so laufen, wie man das sich vorgestellt hat? Zum Beispiel hat man einen geliebten Menschen verloren oder man findet seinen Traumjob nicht oder seinen Traumpartner nicht oder man hat gedacht, wenn man diesen Menschen heiratet, dann läuft das alles so gut. Oder wenn man in die Mission geht, dann wird alles nur Friede, Freude sein und Gott wird einfach Wunder tun und die Türen öffnen. Und es läuft plötzlich nicht so, wie wir es erwartet haben. Wir werden krank und wir hadern mit Gott. Das kennen viele von uns. Und dann heißt es hier, das ist ein bisschen klein, ich lese euch das vor. Hier gibt es eine echte Gottesbeziehung. Also dieses eigentlich liebt der Gott. Beziehung ist nicht abgebrochen. Das ist wichtig für uns zu wissen. Klage, Schmerz und Enttäuschung sind ein Ausdruck von Bindung, nicht Abkehr. Das heißt, solange ich mit Gott in der Beziehung bin, in der Gemeinschaft bin und klage, meine Schmerzen zum Ausdruck bringe, dann bin ich nach wie vor in einer Beziehung mit Gott. Hadern ist hier kein Gegensatz zu Liebe, sondern ein oft Teil einer ehrlichen Beziehung. In einer ehrlichen Beziehung darf ich diese Dinge loswerden. Ich darf den Schmerz loswerden. Deshalb, wenn wir uns die Psalme durchlesen bei David, er hat alles, ein bisschen von vernichtet die Feinde, bis hinher errettet den Sünder. Ist alles dabei. Alles ist dabei. Das heißt, wir dürfen diese Dinge, und manchmal haben wir das Gefühl, wenn ich diese Dinge sage, dann wird Gott gegen mich sein. Deshalb sage ich sie nicht und trage sie mehr rum. Wir verlieren das Vertrauen in Gott und tragen den Schmerz alleine und suchen uns andere Quellen, mit denen wir uns sozusagen vertrösten. Wir fliehen vor der Gemeinschaft Gottes, weil wir enttäuscht sind. Das kann so ein versteckter Ausdruck sein, eine Blockade sein, die entstanden ist, weil der Feind in unser Leben durch Schmerz hineingewirkt hat. Hier heißt es, Vertrauen ist verletzt, weil Erwartungen nicht erfüllt werden. Und das blockiert manchmal Dankbarkeit und Frieden. Manchmal fällt es uns schwer. Ja, unbewusst können wir plötzlich Gott nicht so danken und ihm die Ehre geben, weil wir darunter leiden.
Aber die Liebe ist nicht weg, aber verengt und sehr angespannt. Und das ist im christlichen Denken, und das finde ich interessant, diesen Satz fand ich sehr, sehr interessant. Da heißt es, das ist im christlichen Denken oft genau der Bereich, in dem Wachstum passiert. Nicht außerhalb davon. Das ist der Bereich, wo wir am allermeisten wachsen. Wenn wir als Menschen mit Gott in der Beziehung stehen, ja, und plötzlich checken wir Gott nicht, und das hat ein großes Potenzial, dass wir mit einer starken Erkenntnis herauskommen über Gott und seine Liebe. Jetzt wisst ihr, warum ihr oft Schwierigkeiten mit Gott habt, oder? Übrigens, für die Ehe gilt das Gleiche. Wenn wir Schwierigkeiten haben, haben wir ein großes Potenzial, noch mehr zusammenzuwachsen. Und wenn wir diesen Punkt überwinden, diesen Prozess überwinden, kann unsere Ehe noch stärker werden, noch fester werden. Ich schließe jetzt ab mit noch ein paar Bibelversen. Heißt es in Römer 5,5 heißt es, nochmal zurück zu dem hier. Das war so nur ein Beispiel, wo ich mich selbst mal gefunden habe, wo ich selbst mit gehadert habe. Ich dachte, ich stelle es mal vor, und damit ich mich selbst so ein bisschen einstufen kann, wo ich vielleicht gerade bin. Und es hat in mir auf jeden Fall gesagt, ich möchte noch mehr wachsen. Ich möchte noch mehr wachsen in der Liebe. Ich merke manchmal, ich bin zu funktional, zu mehr, zu viel Bibelwissen, zu produktiv, Effizienzgedanken und so weiter und so fort. Aber wo ist eigentlich diese Liebe? Und ich merke, dass ich auch mit diesen Blockaden zu kämpfen habe in meinem Leben. Nächstes Mal rede ich darüber, was da für Blockaden sein können. Aber in Römer 5,5 heißt es eigentlich, dass das, also diese Liebe Gottes, diese Liebe, die Nummer 10 ist, ist keine menschliche Liebe, ist nicht eine Liebe, die wir als Menschen aus eigener Kraft erreichen können. Es ist nicht möglich. Kein Mensch kann so lieben wie Jesus Christus. Keiner kann es. Keiner. Wir können höchstens aus eigener Kraft erreichen, so werden wie der Teufel. Das schaffen wir. Aber diese Liebe Jesu können wir aus eigener Kraft nicht erreichen. Und deshalb heißt es in Römer 5,5, jetzt kommt das Schöne, da heißt es, und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Das heißt, als wir zum Glauben gekommen sind und als wir diese Wiedergeburt erlebt haben, wurde die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen. Das heißt, sie ist da. Die Bibel sagt, dass das Reich Gottes als Samenkorn, als kleines winziges Korn in unser Herz hineinfällt und wächst. Dann wird das ein kleines Pflänzchen und es wächst. Aber die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen. Und du weißt das, dass die Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen ist, weil du einen Konflikt in dir hast, weil ich einen Konflikt habe. Manchmal bin ich verbittert, manchmal mag ich jemanden nicht, manchmal lehne ich jemanden ab, aber tief in mir entsteht eine Unzufriedenheit über meine Schwachheit. Das ist ein Zeichen, dass die Liebe Gottes in mein Herz ausgegossen ist, weil ich bin nicht happy, dass ich jemanden meide. Ich bin nicht happy, dass ich jemanden ablehne. Es reibt an mir und es ist so ein Problem, das gelöst werden muss. Irgendwas in mir will rauskommen und das ist die Liebe Gottes. Die ist da. Wir lieben uns nicht mit unseren eigenen menschlichen Fähigkeiten. Wir lieben uns mit der Kraft Gottes, die in uns hineingelegt worden ist, mit dem Heiligen Geist, diese Liebe, die als winziges Samenkorn in uns hineingekommen ist. Diese Liebe kann wachsen, ist eine Frucht, wird in der Bibel beschrieben, Frucht des Heiligen Geistes. Durch die Gemeinschaft mit Gott kann diese Liebe massiv wachsen, massiv zunehmen, dass wenn wir 10 Jahre später zurückblicken, merken wir, boah, ich liebe nicht mehr, wie ich früher geliebt habe. Ich war voll egoistisch und jetzt merke ich, ich bin freier und ich liebe Menschen leichter und bin geduldiger und gnädiger und kann sie besser annehmen, wie ich es früher tun konnte. Das, wenn wir in der Beziehung mit Gott unterwegs sind. Ich habe leider kein Bild davon gemacht. Ich habe heute mit Sarah gesprochen. Wir haben einen Kirschbaum zu Hause stehen und dieser Kirschbaum hat keine Blüten gebracht, seitdem wir eingezogen sind. Eines Tages hat sich daran gemacht, ja, und hat gesagt, boah, ich gehe das richtig hart dran, und dann ist da überall Efeu drüber gewachsen und sie hat das weggehakt, alles abgerissen, dies, das und so weiter und so fort. Und letztes Jahr kamen ein paar Blüten und dieses Jahr haben wir richtig viele Blüten da. Wir haben gedacht, oder sie hat gedacht, der Baum wird nichts mehr taugen, er funktioniert nicht. Und ich möchte euch sagen, diese Liebe, die in unser Herz ausgegossen wurde, sie will wachsen. Wachstum ist der natürliche Prozess. Stillstand ist der unnatürliche Prozess. Ein Samenkorn will wachsen, es will. Das Reich Gottes will rauskommen aus uns. Es will größer werden, es will zunehmen. Aber wir können es dämpfen, wir können es verhindern durch unterschiedliche Blockaden, durch Verletzungen und so weiter und so fort in unserem Leben. Aber die Liebe Gottes ist da. Die Liebe Gottes ist da und wenn wir sie zulassen in unserem Leben, dann kann sie auch in dem Punkt übernehmen. Sie kann das tun, was ich selbst niemals tun könnte und wir können staunen, warum bin ich plötzlich so anders? Warum ist das so, dass wenn wir plötzlich Schläge bekommen für den Namen Jesu, wirklich physikalische Schläge, wir eine innere Freude haben und wir können es sich erklären, eigentlich müsste ich total depressiv und traurig sein und plötzlich habe ich Kraft. Und ich glaube, viele Menschen der Verfolgung erleben das auch. Deshalb entweder haben wir die Liebe nie bekommen, wir kennen sie nicht, deshalb kennen wir auch Gott nicht, das ist eine Möglichkeit. Oder aber die Liebe ist ausgegossen und wird durch Dinge blockiert in unserem Leben. Sie möchte rauskommen aus unserem Herzen, woraus das Leben kommt. Epheser 4,16b heißt es, so lässt Christus seinen Leib heranwachsen, dass dieser sich selbst auferbaut in Liebe. Andere sagen auch durch Liebe, Übersetzung. Das heißt, der Leib Christi baut sich auf, nicht durch tolle Technik, nicht durch tollen Gesang, nicht durch regelmäßiges im Gottesdienst Dasein, nicht durch tolle Programme und tolle Events. Der Leib Jesu Christi, die Gemeinde, baut sich auf durch Liebe. Wenn Liebe da ist, wenn die Liebe Gottes da ist, liebe Gemeinde, die Gemeinde kann nicht anders als wachsen. Es geht nicht. Sie wird unbedingt wachsen, wenn die Liebe Gottes da ist. Das kann, wir können in ärmlichen Zuständen sein. Wie wächst die Kirche in China, wo sie sich im Untergrund treffen? Wie ist sie vor 2000 Jahren gewachsen, als die Christen im Römischen Reich sich in den Katakomben getroffen haben? Sie ist gewachsen, diese Kirche, weil die Menschen haben die Christen gesehen. Sie haben gesehen die Liebe, die sie haben. Sie haben in die Welt gesehen und gesagt, diese Liebe kennen wir nicht. Dafür lohnt es sich zu leben und alles zu verlieren, haben sie gesagt, weil die Liebe da ist. Die Liebe Gottes, die unser Denken und unsere Vernunft übersteigt, die gab es unter den Menschen auch. Teilweise wird gesagt, inbrünstige Liebe füreinander. Wenn die Liebe nicht da ist, wird die Gemeinde aufhören zu wachsen. Vielleicht zahlenmäßig durch Programme und Events kann sie wachsen, aber innerlich wird sie nicht mehr wachsen. Und das letzte Vers, Philipper 1, glaube ich, ist das. Hier heißt es, hier ist das, wie das Herz von Paulus zum Ausdruck gebracht, von einem Diener Gottes. Guck mal, wie er hier schreibt. Gott weiß, wie sehr ich mich mit der herzlichen Liebe von Christus Jesus nach euch sehne. Dieses Gefühl, ich sehne mich nach euch. Kennen wir das, liebe Gemeinde? Ich sehne mich nach dem Gottesdienst. Ich sehne mich nach der Gemeinschaft mit euch. Aber nicht mit meiner eigenen Liebe, sondern mit der Liebe Jesu Christi in mir. Paulus hat es gecheckt. Nicht ich bin es, sondern Christus in mir, der liebt. Und ich lasse ihm zu, ich sterbe, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt durch mich. Tod und Auferstehung. Nicht mehr ich, der versucht zu lieben, sondern den Menschen habe ich begraben am Kreuz, habe ich den sterben lassen, sondern Christus in mir. Das ist der, der sich nach euch sehnt. Und ich bin eins mit dieser Liebe. Ich gehe mit, ich reite auf dieser Welle, ich surfe mit. Und das ist Vers 9. Und deshalb, oder ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird, dass sie an Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Paulus betet dafür, dass diese Liebe, deshalb warum diese Predigt überhaupt? Vielleicht haben wir uns abgefunden. Vielleicht haben wir gesagt, hier ist mein, wir haben gesagt, das ist okay so. Ich bin so ein Christ, das ist in Ordnung so. Aber der Wunsch nach Wachstum in der Liebe, das ist hier der Wunsch, den Paulus für uns gehabt hat und andere auch Apostel an mehreren Stellen der Bibel, die ich heute nicht alle erwähnen werde. Aber der Wunsch nach Wachstum, und ich möchte, dass wir heute dieses mitnehmen in unser Gebetsleben hinein. Genauso auch wie wir im Hirtenteam gesagt haben, wir möchten beten. Wir möchten für Dinge beten wie Erkenntnis, für die Liebe, besonders für die Liebe, dass die Liebe unter uns zunimmt und wächst. Liebe Gemeinde, das ist so essentiell. Daran werden die Menschen erkennen, dass Christus in unserer Mitte ist. Dadurch wird sich der Leib Jesu Christi aufbauen. Dadurch werden wir zu etwas werden in dieser Welt, was die Menschen beeindruckt. Wo die Menschen Dinge sehen können, die sie aus der Welt nicht kennen. Wenn diese Liebe Gottes, nicht unsere eigene Liebe, diese Liebe Gottes da ist. Und dafür betet der Paulus. Und ich möchte sagen, wenn der Paulus dafür betet, lass uns doch auch mitbeten. Lass uns, wenn wir jetzt in die Veränderungsprozesse oder in die Gedanken gehen, wie sich eine Kirche ausrichten kann, was wir tun können, was wir machen können, lass uns zuerst uns mit dem Herzen beschäftigen. Mit unserem Herzen und mal prüfen, wo stehe ich eigentlich gerade in meinem Leben? Wo ist eigentlich die Liebe in meinem Herzen? Bin ich unter diesen Menschen da zu finden, die ich heute genannt habe? Oder bin ich der Mensch, der sagt, ich liebe meine Kirche, ich liebe die Gläubigen, ich liebe Gott und ich möchte in meinem ganzen Herzen, ganzen Leben, ganzen Gemüt dienen. Er ist Nummer eins in meinem Leben. Und wenn es nicht so ist, dann lasst uns dafür beten, dass diese Liebe zunimmt, dass Gott unsere Herzen erobert, begeistert und für ihn gewinnt. Das ist mein tiefer Wunsch als Einstieg, ja, in diese nächsten Wochen, die so hineinkommen werden, dass wir an der Liebe, an die Liebe denken, an der Liebe wachsen und dafür beten. Für uns selbst, aber auch füreinander. Amen.